Auf die Bitte der Halbgötter hin erschien der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, die absolute Wahrheit selbst, direkt mit seiner Erweiterung und mit den Erweiterungen seiner Erweiterung. Die Namen dieser berühmten Inkarnation waren Rama, Lakshman, Bharata und Shatrughna. Und sie erschienen in vier Gestalten als die Söhne Maharaja Dasharath. Erläuterung. Sri Ramachandra und seine Brüder Lakshman, Bharata und Shatrughna gehören alle zum Vishnu-Tattva, nicht zum Siva-Tattva. Die höchste Persönlichkeit Gottes erweitert sich in viele, viele Formen. Advaitam, Achutam, Anadim, Anantarupam. Obwohl diese Vishnu-Tattva-Formen und Inkarnationen ein und dasselbe sind, gibt es ihrer doch viele. Dies wird in der Brahma Sanghita bestätigt. Ramadi Murtishu Kala Niyamena Tishtan. Der Herr erscheint in vielen Formen wie Rama, Lakshman, Bharata und Shatrughna, und diese Formen können sich in jedem beliebigen Teil seiner Schöpfung aufhalten. All diese Formen existieren fortwährend, ewig, als individuelle Persönlichkeiten Gottes, und sie gleichen einer Vielzahl von Kerzen, die alle gleich hell leuchten. Sri Ramachandra, Lakshman, Bharata und Shatrughna, die als Vishnu-Tattva alle gleichmächtig sind, wurden die Söhne Maharaj Dasharathas, weil die Halbgötter um ihr Erscheinen gebetet hatten. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadha Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Heute feiern wir, wie ihr alle wisst, den Erscheinungstag von Sri Ramachandra. Sri Ramachandra ki jai. Ich denke, in diesem Kreis der Devotees sind die transzendentalen Lilas von Ramachandra hinreichend bekannt, und deswegen werde ich in der heutigen Vorlesung mehr auf die Lehren, die aus diesem Lila für uns als Menschen herauskommen, Wert, also eine Betonung legen. Lord Ramachandras Lila ist ein Lila, was für uns als Devotees ein paar sehr wichtige transzendentale Unterweisungspunkte hat. Zunächst einmal hat Lord Ramachandra das Beispiel des vollkommenen Königs gegeben. Das wird im 10. Kapitel erläutert. Als Sri Ramachandra die höchste Persönlichkeit Gottes, der König der Erde war, gab es keinerlei körperliches und geistiges Leid. Es gab keine Krankheit, kein Alter, keine Einsamkeit, kein Wehklagen, kein Kummer, keine Furcht und keine Erschöpfung. Dies ging sogar so weit, dass es für diejenigen, die nicht sterben wollten, keinen Tod gab. Der Schutz, den Lord Ramachandra seinen Devotees erwies, war sehr groß. Es gab einmal einen Brahmana in Ayodhya, von dem Srila Prabhupada erzählte, der jeden Morgen Darshan nahm bei Lord Ramachandra. Sonst, erst nachdem er den Darshan gehabt hatte, nahm er Prasadam zu sich. Nun, eins ergab es sich, dass Lord Ramachandra auf eine Exkursion abwesend war und dieser Brahmana drei Tage lang den Darshan nicht haben konnte. Deswegen fastete er drei Tage lang. Nun, Ramachandra erfuhr von dieser Hingabe dieses Brahmanas und als er zurückgekehrt war, gab er ihm einen goldenen Deti von sich und sagte, wenn ich mal nicht in der Residenzstadt bin, hast du Darshan von mir, indem du diesen Deti von mir verehrst. Und dieser Deti kann jetzt übrigens immer noch besichtigt werden, also bedarschant werden. Ihr seht, wir hören von in Ramachandras Königreich litt einmal ein Hund an einer großen Schwierigkeit. Es war eine Ungerechtigkeit ihm gegenüber geschehen. Und der Hund kam zum Königshof angetrabt und Ramachandra sah ihn, verstand sofort dessen Leid und sorgte dafür, dass eine Abschaffung für das Leid genommen wurde. Wir hören selbst von Vögeln, die bei Ramachandra Zuflucht fanden, ganz zu schweigen von den Vanaras, die ihm halfen, die das Königreich, also Sita, zurückzuerobern. Es gab keine Krankheit, keine Einsamkeit, kein Wehklagen, keinen Kummer, keine Furcht und auch keine Erschöpfung und sogar den Tod, den hielt Lord Ramachandra fern. Als er schließlich sein transzendentales Lila beendete, nahm er einfach seine ganzen Devotees mit, die nahmen ein Bad im Fluss, der an Ayodhya vorbei schwamm oder floss, sagt man, und gingen alle mit ihm zurück in transzendentalen Luftfahrzeugen in die Königreich Gottes. Also das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist, die Zuflucht, den Lord Ramachandra seinen Devotees gibt. Im Chaitanya Charitamrita wird ein Vers zitiert, wo Lord Ramachandra sagt, wer einmal sagt, von diesem Tag an bin ich dein, den nehme ich sofort an. Dieser Vers wird in dem Zusammenhang genommen, wo Bibhishan, der Bruder von Ravana, von Lanka kam und darum bat, in den Dienst Ramas aufgenommen zu werden. Ramas Begleiter hatten Misstrauen. Sie dachten, das sei ein Spion des Dämons Ravana. Aber und wollten ihn strafen und wegschicken. Aber Lord Ramachandra und sogar töten. Einige wollten ihn töten. Aber Ramachandra sagte, nein, wer einmal sagt, mein lieber Herr, von diesem Tag an bin ich deiner, den werde ich Zuflucht gewähren. Sri Ramachandra ki jai. Muss sein. Ein anderes Lila, ein anderen Punkt, das ist also Ram Sharana, Zuflucht bei Ram. Ein anderer Punkt verfolgt jetzt. Und dieser Punkt ist sehr transzendental. Als der höchste Herr Sri Ramachandra erfuhr, dass Mutter Sita in die Erde eingegangen war, wurde er von Schmerz erfüllt. Obwohl er die höchste Persönlichkeit Gottes ist, konnte er nicht verhindern, dass er von Kummer, der transzendentaler Liebe entspringt, ergriffen wurde, als er sich an die erhabenen Eigenschaften Mutter Sitas erinnerte. Dieser Kummer darf nicht als materiell angesehen werden. Auch als Lord Ramachandra voller Verzweiflung klagte darüber, dass der Dämon Ravana Mutter Sita entführt und nach Lanka gebracht hatte, darf dieses Klagen nicht als materiell angesehen werden, wie es in dieser Welt entsteht, wenn ein Ehemann über seine davongelaufene Frau oder davon entführte Frau wegklagt. Ich weiß noch in unserer eigenen Familie, meine Mutter ist zweimal entführt worden, einmal in Neapel und einmal in Frankfurt, um ein Lösegeld zu erpressen von meinem Vater. Und ich weiß noch, ich war zu beiden Zeiten schon Devotee, aber ich wurde angerufen und informiert und musste den klagenden Vater irgendwie besänftigen, weil er sehr geklagt hat, die Mutter, das ist natürlich. Aber das Wegklagen von Ramachandra ist auf der Ebene, wo es, ich lese vor, in der spirituellen Welt gibt es ebenfalls Trennungsgefühle, doch diese Gefühle gelten als spirituelle Glückseligkeit. Kummer, der auf der Trennung von einer geliebten Person beruht, existiert sogar im Absoluten. Doch solche Trennungsgefühle in der spirituellen Welt sind transzendental glückselig. Solche Gefühle sind ein Zeichen von Tasya Prema Vatsyatya Svabhava, das heißt davon, dass man unter dem Einfluss der Chladini Shakti steht und von Liebe beherrscht wird. Trotzdem kristallisiert das Bhagavatam für uns, die wir noch auf der materiellen Ebene sind und nicht auf der spirituellen Ebene, eine Lektion heraus, die wir lernen können. Nämlich, das wird im Text 17 des 11. Kapitels herauskristallisiert: Stri pung prasanga eta drik sarvatra trasamavaha apishvaranam kimuta gramyasya griha cetasa. Die Anziehung zwischen Mann und Frau, das heißt zwischen männlichen und weiblichen Geschlecht, oder in der modernen ISKCON zwischen weiblichen Geschlecht und männlichen Geschlecht. Also hier geht es nicht um Präferenzen, sondern um den Punkt der Anziehung, existiert überall und zu allen Zeiten. Und sie bewirkt, dass alle Lebewesen stets voller Furcht sind. Selbst bei Kontrollierenden wie Brahma und Shiva lassen sich solche Gefühle beobachten, und dieses Hingezogensein zum anderen Geschlecht verursacht auch bei ihnen Angst. Selbst bei Brahma und Shiva. Ganz zu schweigen von denjenigen, die dem Haushälterleben in der materiellen Welt verhaftet sind. Erläuterung. Wie oben erklärt wurde, sind die liebevollen und transzendental glückseligen Gefühle, die man in der spirituellen Welt empfindet, zweifellos die Ursache von Bindung, wenn sie in der materiellen Welt verzerrt wiedergespiegelt werden. Solange sich in der materiellen Welt Männer zu Frauen und Frauen zu Männern hingezogen fühlen, wird das Gebundensein an wiederholte Geburten und Tode weiter bestehen. In der spirituellen Welt dagegen, wo es keine Angst vor Geburt und Tod gibt, sind solche Gefühle der Trennung die Ursache transzendentaler Glückseligkeit. In der absoluten Wirklichkeit gibt es eine Vielfalt von Gefühlen, doch all diese Gefühle rufen transzendentale Glückseligkeit hervor. Wir können also aus diesem Lila lernen, wo Lord Ramachandra zweimal voller Kummer ist. Das erste Mal, als Sita von Ravana entführt wird, und das zweite Mal, als sich die Erde auftut und Sita von der Erde verschluckt wird. Wir können hieraus lernen, dass die Anziehung, die wir zum anderen Geschlecht empfinden, eine Ursache bildet für Kummer und für Sorge. Diese Unterweisung findet man nur im Bhagavatam. Im Ramayana wird diese Unterweisung nicht aus diesem Lila gezogen. Das Bhagavatam wird als Amalanam Puranam bezeichnet, als das makellose Puranam, dessen Ziel es ist, das ewige Lebewesen über seine ewige Beziehung zu Krishna zu informieren. Dies ist für die Fortgeschrittensten der Transzendentalisten bestimmt, die kein Ziel mehr in dieser materiellen Welt haben, Akinchana und Akinchana sind. Königin Kunti spricht hierüber in ihrem Gebet: Janmaishvaya Shuddha Shribhir Edamana Madhapuman Naivatyum Abhidhatum Vai Tvam Akinchana Gocharam. Das heißt, Janmaishvaya, diejenigen, die nicht mehr berauscht sind von der Einbildung ihrer hohen Herkunft, ihrem Reichtum, Janmaishvaya Shuddha, ihrer Gelehrsamkeit und schrieb hier ihre Schönheit. Nur diejenigen können sich an dich wenden, O Krishna, nur die materiell Erschöpften. Wir sehen also aus dieser Lehre, die das Bhagavatam für uns aus dem Lila herausschält und uns präsentiert, sehr deutlich die Intention des Bhagavatams, uns darüber zu überzeugen, dass unsere eigentliche Beziehung zu Krishna ist. Und wenn wir diese Beziehung eintauschen und verzerrt in der materiellen Welt reflektieren lassen, wird sie die Ursache für Angst und Sorge. Liebe zu Gott, die sich auf andere Menschen richtet, wird wiedergespiegelt als Mitleid. Liebe zu Gott, die sich widerspiegelt auf die körperliche Sinnenbefriedigung mit einer Person, wird zu Lust. Liebe zu Gott, die sich auf Geld richtet, wird zu Gier. Das sind also Mitleid, Lust und Gier sind verzerrte Widerspiegelungen dieser stärksten Kraft, die es gibt, die transzendentale Liebe zu Krishna. Es ist so, dass aus diesen Unterweisungen wir alle auf unterschiedliche Art und Weise profitieren können. Wenn wir im Grihastha-Stand sind, können wir hieraus profitieren, indem wir verstehen, dass unsere Zuneigung, die wir innerhalb der Familie entwickeln, zu unserer Frau oder unserem Ehemann, unseren Kindern, Zuneigungen sind, die eine wichtige Rolle spielen, die nicht vernachlässigt werden sollten. Wir können auch lernen, dass der Urgrund dieser Zuneigung, die wir verspüren, Liebe zu Krishna ist. Wenn wir verspüren, wie wir angehafteter werden an verschiedenste Dinge, können wir mit anderen Worten eine wichtige Meditation machen, die ich euch sehr gerne vorstellen möchte. Ich persönlich denke, dass diese Meditation, wenn sie von Devotees gemacht wird, eine sehr große Hilfe darbringt. Denn wir alle haben zu tun mit Anhaftung. Wenn wir als Brahmachari leben und uns mit dieser Anziehung zum anderen Geschlecht ja auseinandersetzen, auch dann, und wir manchmal uns unangenehm verspüren und vielleicht durch den Einfluss der Hormone oder durch den Einfluss der niederen Erscheinungsweise Anhaftung entwickeln, dann können auch wir von dieser einfachen Meditation lernen. Wenn wir als Sannyasis sind und plötzlich den Einfluss der materiellen Natur widerspiegeln, der kommt, um Sannyasis zu versuchen und verlocken, können auch wir davon profitieren. Sie ist also für alle Ashrams in gleicher Weise bedeutsam. Ich hörte zum ersten Mal in der Philosophie des Krishna-Bewusstseins davon, hörte dann aber vor 5 Tagen davon wieder in London durch einen sehr intelligenten Mann, der Schulungsseminare in London gibt für Universitätsprofessoren und Lehrer. Nicht? Wie schult er die? Wie bringt er die dazu, gute Lehrer zu sein und aus den Kindern das ganze Potenzial zu holen und das zu fördern? Das hat mich auch interessiert. Und er hat mir in privaten Konversation dann etwas gesagt, was ich heute wiedergeben möchte. Er hatte Er kam einmal von einer längeren Geschäftsreise nach Hause zurück und hatte schon seit einem Monat eine schlimme Erkältung. Anderthalb Monaten war es. Und ging nicht weg. Das war keine normale Erkältung und er ging zum Hospital, ließ sich untersuchen und musste dann gleich wieder auf eine Trainingsreise nach Pakistan, wo er Lehrern beibrachte und dann von da nach Afrika. Dann kam er zurück und als er zurückkam, war die Erkältung immer noch nicht weg und im Wohnzimmer saß der Doktor, der leitende Direktor des Hospitals und sagte, wir müssen Sie zu einer zweiten Untersuchung einladen. Er wurde also nochmal untersucht und diesmal mit einem Millimeterteleskop, was jeden Millimeter geröntgt hat in der Lunge und dann kam am gleichen Abend der Arzt zurück, wir müssen morgen ins Hospital, wir müssen ihn anderthalb der Lunge entfernen. Sie werden dann noch 3 Monate haben. Sechs Monate. Und sagt er, und wie lange habe ich, wenn ich das nicht mache? 3 Monate. Er hat sich entschieden, das nicht zu machen. Und hat dann gefragt, so, wie soll ich jetzt mein Leben leben? 3 Monate habe ich noch. Ach, sagte er, ich wollte schon immer nach China. Ich mache eine Blitzreise nach China. Ich gucke mir die chinesische Hochkultur an und so weiter und so fort. Und dann hat er gemerkt, nein, das will ich eigentlich nicht. Denn jetzt noch nach China zu gehen, das ist einfach idiotisch. Und dann hat er gefragt, Faszinanda Swami, was hätten Sie in der Situation getan? Also ich habe jetzt zu ihm gepredigt. Er hat mich auch eingeladen, also ich habe ein Ziel, dass er ein Devotee wäre. Ich werde auch gerne extra für den nach London und danach nach Bristol fahren. Also der ist wirklich gut, sehr ernsthaft, seriös am spirituellen Leben interessiert. Was hättet ihr gemacht? Vishwadev, du hast noch 14 Tage. Oder, ist eine interessante Frage. Siva, du hast einen Lungenkrebs. Deswegen bist du manchmal so erschöpft. Es ist sehr wichtig. Wie bitte? Reicht man den Parikrama. Ja, und dann beim Keshigat wird mir so ein bisschen trödelig im Kopf. Platsch, falle ich in die Yamuna. Das war's, das wäre ideal. Ja, das ist eine gute Idee. Yes. Er musste sich, jeder soll mal so denken. Das ist wichtig. Für einen Devoti, Prabhupada sagt, die Meditation ist sehr wichtig. Zu verstehen, ich bin nur vorübergehend hier. Nur ganz kurze Zeit. Zweiter Punkt. Wir sollen uns immer darauf Acht geben, dass wir uns durch seine Tätigkeiten, unsere Tätigkeiten und unsere Gedanken erheben und nicht erniedrigen in der Zeit. Dritter Punkt. Wir sollten heilige Gemeinschaft suchen. Gemeinschaft, wo wir uns anvertrauen können und so weiter. Das ergibt sich daraus. So, aber jetzt ist ja die Frage, wir alle sind so Todeskandidaten. Wusstet ihr das schon? Das Bhagavatam sagt, wir alle sind auf dem Wege zum Schlachthof. Zur Hinrichtung, das ist das Wort, was gebraucht wird. In dieser Zeit, was sollen wir dort anfangen mit unseren Wünschen? Wir hören aus der Lehre von Lord Ramachandra, dass Anhaftung und Anziehung die Ursache für Furcht und Leid sind. Wie sollen wir damit umgehen? Und hier kommt jetzt die neue Meditation. Ich möchte es jedem von euch, ich springe jetzt so ein bisschen aus dem Vortragsformat heraus, weil wir uns alle sehr gut kennen und wirklich euch das nahelegen. Ich habe es gemacht und mache es immer noch und es ist so hilfreich für das spirituelle Leben. Man soll einfach mal eine Wunschinventur machen. Ganz einfach. Man setzt sich hin und wünscht und wird sich über die Wünsche bewusst. Und da kommen die unmöglichsten Dinge zum Vorschein. Ich zum Beispiel, eines meiner Wünsche ist, ich möchte Mick Jagger und Keith Richards zum Krishna-Bewusstsein bringen. Der ist so stark, dass ich selbst auf Braj Mandal Parikram verrückteste Träume habe. Ich sage zu Mick Jagger im Traum, also jetzt gib mal den Keith Richard raus, für einen Monat müssen wir den behandeln. Nur Prasad am ersten, nur Kirtan von morgens bis abends, stark predigen und so weiter. So träume ich das. Und dann sagt er, geht nicht, wir haben eine Tour. Sag ich, was spielt ihr denn für Lieder? Ja, noch, steht noch nicht fest. Wenn es die alten Sachen sind, die kenne ich alle auswendig. Ja, ich vertrete ihn, damit er das macht. Solche verrückten Träume habe ich. Das ist verrückt, weil ist nun wirklich, ich kann nun wirklich nicht. Und das will ich auch gar nicht. Aber ich will den zu Devotees machen. Das ist also die Ursache. So, jeder soll mal nicht schüchtern sein, auch verrückte Träume, also Wünsche zuzulassen und sich zu fragen, will ich das denn jetzt eigentlich wirklich? Und ihr werdet sehen, weil ihr Devotees seid und Krishna sehr liebt und diesen ständig euch im Service beschäftigt und den heiligen Namen hört und Prasadam esst, dass es eine tiefere Dimension von den Wünschen geht. Es geht aber nur, Prabhus, wenn ihr euch vor die Zeit, mit der Zeitweiligkeit eures Daseins und der Situation, in der man ist, auseinandersetzt. Sefton Davis hätte niemals gesagt, ach, die nach China gehen, das ist nun wirklich nicht. Also es ist nun wirklich nicht, was ich wirklich will. Das konnte er aber nur sagen vor dem Hintergrund seiner eigenen Sterblichkeit. Die Devotees müssen sich darüber bewusst sein. Diese drei Punkte sind Müsse für die Devotees. Und dann soll man mal tiefer gehen. Was ist eigentlich dahinter? Was ist hinter der Lust, die ich verspüre? Oder hinter der Gier, ein neues Auto zu kriegen? Oder hinter ich habe jetzt mal ganz blöde Sachen gesagt. Es gibt ja auch erhabene Gefühle. Aber wir wollen ja die schädlichen Sachen. Und ihr werdet sehen, wenn ihr tief genug geht, kommt ihr dahin, was ihr eigentlich wollt. Krishna. Und dann, wenn man sich darüber bewusst wird, lösen sich diese anderen Zwanghaften, die eigentlich Anhaftung sind, die an uns kleben, die wir eigentlich nicht richtig aus vollstem Herzen wollen, die aber auf der Oberfläche da sind. Und wir sind leider oft als bedingte Seelen, Zeitgenossen, ein bisschen an der Oberfläche unseres Krishna-Bewusstseins. So, wir alle müssen, könnten das, also ich bin so enthusiastisch, ich sage schon wieder müssen, aber das ist der Vorschlag. Lasst uns darüber nachdenken und meditieren. Probiert es mal aus, es gibt nichts zu gewinnen. Ihr lernt euch vielleicht nur besser kennen und seht die ganzen Wünsche. Selbst wenn ihr nicht so tief kommt, beim ersten Mal habt ihr doch eine gute Wunschinventur gemacht. Und das ist schon immer was. Nicht? Wenn man aber sich darüber bewusst werden kann, das ist ein Erkenntnisprozess, der da sein muss. Eigentlich ist es nur, dass wir zu Krishna wollen und eine Beziehung zu Krishna wollen. Und so wie das da ist, lösen sich Anhaftung und störende Dinge auf. Es gibt im Chaitanya Charitamrita über diesen Zusammenhang eine sehr interessante Erläuterung, wie man Anhaftungen durch Wissen auflösen kann. Diese Beschreibung wird von Srila Prabhupada zitiert in der Adi-Lila, Kapitel 17, Text 229 für die lesende Nachwelt, also Nachwelt hinter dieser Vorlesung, meine ich damit. 229. Mrityuputra Mukhe Kaila Gyanera Katan Apane Dui Bhai Hoila Srivas Nandan. Sitchitana Mahaprabhu verursachte. Mrityuputra Mukhe Kaila Gyanera Katan Dui Bhai Hoila Srivas Nandan. Sitchitana Mahaprabhu verursachte den toten Sohn über Wissen zu sprechen und so wurden die beiden Brüder, Chaitanya und Nityananda, dann zu Söhnen von Srivas Thakur. Dieser Text wird folgendermaßen erläutert. Bitte hört gut zu, es ist ein bisschen, ich werde mich bemühen, sehr abwechslungsreich zu lesen, dass man leicht mitkommen kann, aber bitte strengt euch auch an, das aufzunehmen. Dieser Vorfall wird wie folgt von Srila Bhaktivinoda Thakur in seinem Amrita Pravaha Bhasya beschrieben. Eines Nachts, als Sri Chaitanya mit seinen Devotis im Hause von Srivas Thakur tanzte, starb einer der Söhne von Srivas Thakur, der an einer Krankheit litt. Srivas Thakur war jedoch so geduldig, patient, dass er es niemandem erlaubte, seinen Kummer Ausdruck zu verleihen durch Weinen. Noch wollte er, dass der Kirtan in seinem Hause ungestört weiterging. Der Kirtan ging also weiter, ohne einen Klang von Klagen. Doch als der Kirtan vorbei war, erklärte Chaitanya Mahaprabhu, der den ganzen Vorfall verstand, es muss irgendwelches Leid in diesem Haus gegeben haben. Als er dann über den Tod von Srivas Thakurs Sohn informiert wurde, bedauerte er es und sagte, warum wurden mir diese Nachrichten nicht vorher übermittelt? Er ging also in das Zimmer, wo der tote Sohn lag, und fragte ihn, mein lieber Junge, warum verlässt du das Zuhause von Srivas Thakur? Sofort antwortete ihm der tote Sohn, ich lebte in diesem Hause, so lange wie es mir bestimmt war, hier zu leben. Nun, wo diese Zeit vorbei ist, gehe ich woanders hin, entsprechend deiner Führung. Der Überseele, Lord Chaitanya ist die Überseele. Ich bin dein ewiger Diener, ein abhängiges Lebewesen. Ich muss ganz nach deinem Wunsche handeln. Jenseits deines Wunsches kann ich nichts tun. Ich habe keine solche Macht. Als die Mitglieder von Srivas Thakurs Familie, die um den toten Sohn herumgestanden waren, transzendentales Wissen empfingen, wurden sie von allen Klagen befreit. Und Lord Chaitanya war so zufrieden über Srivas Thakur und dessen Haltung im hingebungsvollen Dienst, dass er sagte, von jetzt, du hast einen Sohn verloren, doch Nityananda Prabhu und dich und ich sind deine ewigen Söhne. Wir werden niemals deine Gemeinschaft aufgeben. So wie wir dazu kommen, tatsächlich zu verstehen, dass die weltlichen, die Zuneigung, die ja auch in der Familie existierten, die weinten um den verlorenen Sohn, der gestorben war. Die sagten nicht, egal, ist ja spirituelle Seele, nur nicht mental werden. Die weinten. Die hatten, stellt euch eine Mutter vor, die ihr Kind verliert. Nee? Ich kann mir vorstellen, als der Bhima so gelitten hatte, diese Blutung, die nicht aufhörte, da warst du am Krankenbett sofort und bloß nicht im Kleinen verlieren. Nicht? Also das ist ein ganzer Schmerz, das können wir gar nicht empfinden, die wir keine Söhne in die Welt gesetzt haben. Die waren verzweifelt. Der war gestorben. Der Bhima hatte ja Nase, es war noch, war Todes, hat man hat gedacht, das könnte sein. Ja, klar. Das ist Leid. Das ist auch okay. Doch wir müssen verstehen, alle Anhaftungen letztendlich, die wir haben, haben ihre Quelle in Krishna. Und wie Srivas Thakur hatte, das ist natürlich ein reiner Devoti, der gibt uns das Beispiel, aber ja, wir sollten dem Beispiel, wir sollten es wissen und dem Beispiel versuchen, auf unsere Art und Weise zu folgen, nicht imitieren, und werden dann auch dazu kommen, dass wir verstehen, alles, was geschieht in dieser Welt, betrifft mich, die ewige Seele, sekundär nur. Ich bin ein ewiges Teil Krishnas. Meine Beziehung ist zu Krishna. Ich möchte Krishna bewusst werden. So ist es auch möglich, mit dem umzugehen, was uns als Devotis immer wieder Schwierigkeiten macht. Wie ihr bestimmt gemerkt habt als Devotis, ist das größte Leid, was wir erfahren können, von anderen Devotis. Das ist, was uns am meisten zusetzen kann. Die anderen Dinge, wenn uns jemand sagt, du bist ein blöder Krishna-Devoti, wenn das ein Kami ist, dann sagen wir, ja, also auf einer Ebene kann ich dir recht geben, ich muss mich noch verbessern, aber
Ich bin eigentlich ganz froh, Devotee zu sein und denke, ich habe das Richtige getroffen. Nicht? Also es macht nichts aus, zu Deutsch gesagt. Aber wenn unter den Devotees gespannte Beziehungen auftreten, dann ist es heavy. Oder noch schlimmer, wenn zum spirituellen Meister, wenn wir merken, wir sind nicht richtig situiert gerade und na, das hat natürlich noch eine, und der spirituelle Meister guckt mal wieder so und sieht, dass wir im Maya sind. Da muss man schnell zugeben, dass man im Maya ist, um dann weitermachen zu können. So. Anyways, wir wollen mal lieber das Erste jetzt sagen. Der erste Fall, dass wir mit anderen Devotees nicht können, kann uns sehr zusetzen. Hier kommt jetzt eine gute Empfehlung, die gegeben wird in den transzendentalen Schriften. Jeder von uns kann das auch auflösen, indem er Folgendes tut, sich darüber bewusst wird, dass er eine ewige Seele ist und dass alles, was jetzt zutrifft im Leben, von uns selber verursacht worden ist. Wir selber sind die Ursache dafür, nicht andere. Wo steht das in den Schriften? Tate nukam pam susumik shamanam bunjana evatma kritam vipakam. Jemand, der die Leiden, die er erfährt, versteht, dass er sie selber verursacht hat, aber weiter mit Worten, Gedanken und Taten dir, Krishna, dient. Er ist der geeignete Kandidat für Befreiung oder Bhakti oder Hingabe. Das kann man, Leute, Mukti oder Bhakti, nicht? Diese beiden Dinge. Also er, für uns bedeutet Befreiung vom materiellen Dasein, dass wir Liebe zu Krishna entwickeln. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Neigung von uns bedingten Seelen ist immer, die Schuld auf andere zuzuschieben. Andere sind schuld an meinem Dilemma. Mein Körper ist schuld, dass ich so schlecht mich im hingebungsvollen Dienst beschäftige. Die anderen sind schuld. Die Stadt, in der ich jetzt bin, ist schuld an meinem Leide. Und so weiter und so fort. Die und die Persönlichkeit ist schuld daran, dass ich leide. Das ist nicht so. Wir müssen es lernen, eigene Verantwortung für das Leid aufzunehmen. Im materiellen Leben ist man immer versucht, ein Leben daran, das alles so hinzustellen, dass man nicht leiden muss. Das beste Beispiel ist Ashok. Also ich bin mir sehr bewusst, ich habe nur noch ein paar Minuten, aber das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt. Ashok. Ashok hatte alte Pantoffeln, die stanken und waren zerrissen und zerpflückt. Er kam, die ganze Stadt kannte diese Pantoffeln und sagt, hier kommt Ashok wieder mit seinen Lotterpantoffeln. Eines Tages nun ging Ashok, der schon lange darüber nachdachte, wie er seine Pantoffeln gegen ein paar gute Schuhe eintauschen konnte, zum Bad am Fluss herunter und parkierte seine Pantoffeln, um zu baden. Ein bisschen hinter ihm kam der Richter, der gerade neue super Schuhe gekauft hatte, und parkierte die Schuhe dort auch, badete auch. Als nun Ashok frisch gebadet aus dem Fluss herauskam, sah er, dass dort, wo seine Lotterpantoffeln gestanden waren, wunderschöne Schuhe standen. Und er dachte sich, es wird ein Devata gemacht haben, der meine Wünsche erkannt hat. Er fand auch seine Pantoffeln nicht mehr vor. Die waren irgendwo so unter, vielleicht war ein Hund gekommen, der hatte da nicht die Kurve richtig gekriegt und die waren dann da hingeflogen ins Gebüsch. Und er nahm sich, also ist es zu komisch, er nahm sich dann die Schuhe, weil er dachte, natürlich, meine alten Schuhe sind weg und an deren Stelle stehen die neuen Schuhe. Nur als der Richter aus dem Bad kam, fand er natürlich dort, wo seine neuen Schuhe gestanden waren, die alten Pantoffeln von Ashok vor. Und die waren stadtbekannt. Und sagt, dieser Arschhug, dieser Reskel, der hat mir jetzt meine Schuhe ausgespannt und mir seine hingestellt. Das geht doch nicht. Den werde ich verurteilen zu einer hohen Geldstrafe. Und so wurde Ashok dann vorgeladen, er wurde überführt, er bekam seine alten Pantoffeln zurück und eine hohe Geldbuße. So, das war zu viel. Dann nahm er seine Pantoffeln und sagte, ich muss die loswerden, diese Unglückspantoffeln, und warf sie in einen Fluss. Nun, weil die Pantoffeln schon ein bisschen aufgegangen waren, waren die Nägel, kamen die hier so raus und zerrissen das Fischernetz von den Fischern. Als die Fischer ihr zerrissenes Fischernetz sahen und noch die Pantoffeln von Ashok, wussten sie alles, nahmen die Pantoffeln und warfen es durch das Fenster herein, wo Ashok gerade auf einem Tisch kleine Ölflaschen mit einem sehr teuren Öl auffüllte, indem er sein ganzes Geld investiert hatte, was noch übrig geblieben war. Er wollte das zu hohen Gewinnen auf dem Markt verkaufen. Die Pantoffeln zerschlugen aber seine Träume und das ganze Öl wurde zerschmiert auf dem Boden. Ach, sagte sich Ashok, ich muss diese Pantoffeln loswerden. Die Pantoffeln sind die Ursache für mein ganzes Leid. Und so ging er dann und legte seine Pantoffeln oben aufs Dach. Er wollte sie trocknen lassen und danach verbrennen. Nun, auf dem Dach jedoch spielte ein Hund. Der nahm den Pantoffel und ging so ans Rande des Dachs und ließ den Pantoffel dann unglücklicherweise fallen. Und der fiel direkt auf den Kopf einer schwangeren Frau, die da vorbeiging. Und die erschreckte sich dermaßen, dass sie eine Fehlgeburt erlitt und ihr Kind auf der Stelle verlor, was im Sande verstarb. Als das der Ehemann hörte, wurde und es wurde dann neben ihr natürlich der Pantoffel von Ashok gefunden. Als das der Ehemann spürte, war es also aus mit seiner Geduld. Er ging los und haute den dermaßen unzivilisiert ins Gesicht, dass von daher Ashok nur noch ein Zahn hier hat und ein anderer da. Nicht? Es war also brutal. Und er wurde dann nochmal zu einer Geldstrafe verurteilt. So, sehr oft ist es so, dass die Bodhis in dieser Welt so einen Pantoffel haben, so eine, der sie nicht mehr loslässt. Kennt ihr das? Letztes halbes Jahr war bei mir also das Pantoffel, eine Pantoffel klebte mir an. Ich hoffe, dass er jetzt endlich mal abfällt, aber es ist noch nicht ganz sicher. So, das ist da. In dem Augenblick, wo man erkennt, es sind nicht andere, die schuldig sind. Ich bin eine ewige Seele, gehe hier kurz durch diesen Körper hindurch und muss lernen. Ich muss etwas lernen. Und da ich vielleicht zu den Kreaturen, zu der Spezie Dekop gehöre und mich schwer anstelle, das war natürlich jetzt nicht richtig gesagt, da ich vielleicht ein bisschen schwierig lerne, deswegen brauche ich vielleicht diese Situation und kann nur durch den Lehrmeister Leid zu einer Erkenntnis kommen. So wie das da ist, so wie wir Eigenverantwortung übernehmen für etwas, was uns geschieht, weil wir verstehen, wir kritam vipakam, kritam, krita aham, krita heißt getan, aham ich. Ich habe das getan, ich bin verursächlich dazu. In dem Augenblick können wir sehr gut damit umgehen und eine fantastische Lektion ziehen, die uns hilft in unserem spirituellen Fortschritt. Das Einzige, was notwendig ist, und damit kommen wir jetzt zum Schluss hierzu, ist die Zauberformel im Krishna-Bewusstsein. Es gibt eine Zauberformel im Krishna-Bewusstsein, die wir hier, Tridanga Prabhu, Adi Lila, Kapitel 17, Text 27. Ein Devotee, der sich im Chanten der heiligen Namen beschäftigt, sollte es praktizieren zu vergeben wie ein Baum. Selbst wenn er beschimpft wird oder betadelt wird, sollte er nichts sagen, zu anderen, um sich zu rächen. Denn selbst wenn man einen Baum schneidet, protestiert er niemals. Wenn er austrocknet und stirbt, fragt er niemanden um Wasser. Somit sollte ein Vaishnava nichts von jemandem fragen. Wenn man jemanden in etwas gibt, ohne dass er gefragt wird, sollte er es akzeptieren. Aber wenn nicht,
Chena taro iva sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari.
Jemand, der sich immer für niedriger hält als das Stroh, der toleranter ist als ein Baum und der nicht persönliche Ehre für sich erwartet, jedoch bereit ist, allen Respekt anderen zu erweisen, kann sehr leicht immer den heiligen Namen des Herrn chanten. Ich hebe meine Hände in die Luft, also ist jetzt dramatisch. Beim Lehren gibt es zwei Dinge. Entweder man spricht, ist es meistens so, dass nur 25% den Zuhörer erreicht. Und deswegen gibt es noch ein audiovisuelles Lehrmittel. Man bewegt sich. Und das macht jetzt Srila Krishna, das Kaviraj. Das ist das einzige Mal, wo er zum audiovisuellen Lehren übergeht. Das ist ihm sehr wichtig anscheinend. Es ist sehr ungewohnt, so etwas zu machen. Er will seine Leser beeindrucken damit. Er will einen Eindruck in ihre Wahrnehmung hinterlassen. Lasst uns hören, was er also sagt. Ich hebe meine, raising my hands, I declare. Ich hebe meine Hände in die Luft und sage, bitte, jeder, hört mich an. Nimmt diesen Vers auf die Schnur des heiligen Namens. Und tragt ihn um euren Hals, damit ihr euch ja immer in ihn erinnert. Ich sag's mal in Englisch. Raising my hands, I declare. Everyone, please hear me. String this verse on the thread of the holy name and wear it on your neck for continuous remembrance.
Chanting ist sehr einfach, sagt Srila Prabhupada, aber man muss es sehr ernsthaft praktizieren. Deswegen rät der Autor des Chaitanya Charitamritas, Krishna das Kaviraj, jeden diesen Vers immer um seinen Hals geschlungen zu haben. Dann gibt es keine Probleme. Dann ist es für uns möglich, Leid zu ertragen, weil wir verstehen, wir selber sind die Ursache dafür. Wir haben es verursacht. Dann ist es für uns möglich, den heiligen Namen richtig zu chanten, wenn wir diese demütige Haltung haben, da wir aus dieser Demut sehr leicht Liebe zu Gott erlangen. Und dann ist es für uns sehr leicht möglich, auch Anhaftungen, die sich ja immer wieder ergeben für uns, zu überwinden, indem wir sie zurückführen können auf ihren Urgrund, in der Meditation, nämlich ich will eigentlich nur Krishna. Das ist was ein, und das ist bei allen Devotees klar. Also das weiß ich persönlich von dem Kontakt, den man mit Devotees hat. Eigentlich ist es so. Gut, Hare Krishna, vielen Dank, dass ihr aufmerksam zugehört habt. Offensichtlich waren das Themen, die mir sehr am Herzen lagen, und ich hoffe, dass ich euch etwas vermitteln konnte, was eben nicht nur etwas offiziell Vermitteltes ist, sondern etwas, wo man selber auch sich Gedanken darüber gemacht hat und was man eben als wichtig erfahren konnte oder durfte. Es sind ja Geschenke, wenn einem Dinge klar werden. Oder klarer, sagen wir mal so, klarer, seien wir mal bescheiden, klarer. Man muss da noch viel lernen in dieser Schule, offensichtlich. Gut, wir sind jetzt in einer etwas zwickligen Situation. Ich glaube, der Punkt ist klar. Ich ziehe es deswegen vor, weil es ist wirklich klar, dass wir einfach darüber für uns vielleicht nachdenken wenn er uns überhaupt erreicht, der Punkt, das ist vielleicht ein Punkt, der nicht für alle gleich stark spricht. Und wir werden dann hier enden, weil wir noch viele Treffen haben. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.